Hier in dieser Folge durfte ich nochmal bei Karen Gold zu Gast sein und wir sprechen über Hitze und Training, was du tun kannst, wie du abspritzen sollst oder nicht sollst und all diese Fragen, die aufkommen, wenn in Deutschland mal wieder die Temperaturmarke von 40 Grad durchbrochen wird. In diesem Sinne eine informative Zeit. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für mehr Pferdegesundheit, sodass du nicht wie ein gackerndes Huhn durch die Pferdewelt flatterst, sondern aus der Adlerperspektive das Gesamtbild in Ruhe beurteilst und somit sichere und gute Entscheidungen für die Gesundheit deines Pferdes treffen kannst. Denn es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag davor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Mein Name ist Dr. Veronika Klein und ich bin Fachtierärztin für Pferde, Chiro und Physio sowie Trainerin. Und ich heiße dich hier willkommen und nun geht's los, ab zu den Pferden.
Hallo liebe Veronika, schön, dass du wieder da bist. Nach fast genau 6 Monaten, wo wir über das Thema, wie das Pferd durch den Winter kommt, gesprochen haben.
Ja, hallo. Dann geht's wohl heute um den Sommer.
Oh ja, das ist anzunehmen, genau. Und zwar im Winter haben wir schon auch nicht über so den Duzi-Duzi-Winter gesprochen, sondern schon über die extreme Situation für das Pferd, also wenn die Temperaturen extrem sind oder wirklich das Wetter extrem ist. Und heute wollen wir das auch tun. Also wir wollen nicht über 25 Grad im Schatten reden, sondern oder in der Sonne, sondern über wirklich extreme Temperaturen. Und jetzt mal meine Frage an dich. Bist du eher Team Winter oder eher Team Sommer, so als Mensch?
Ich bin eher Team Frühling, Herbst.
Ja, ich auch. Okay, hilft nichts. Wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme befinden wir uns Anfang Mitte Juli 2026. Wir haben gerade einen super heißen Juni hinter uns und zwar nicht nur bei dir und bei mir, sondern in ganz Europa. Und viele machen sich Gedanken darüber, wie ihre Pferde durch diesen heißen Sommer kommen. Und das haben wir für die Winterfolge eigentlich auch gemacht, aber lass uns noch mal kurz darüber sprechen, was passiert eigentlich im Pferdekörper, wenn es so richtig heiß wird.
Also per se steigt natürlich die Temperatur, weil es nimmt Wärme auf. Das heißt, im Gehirn wird dann diese Wärme wahrgenommen oder wenn sich's bewegt, natürlich auch noch die Wärmeproduktion, also das, was selber an Wärme produziert und die Zufuhr. Und dann gibt es natürlich einige Stoffwechselvorgänge, die im Körper losgetreten werden, um die Thermoregulation zu starten und stabil zu halten. Und da sind die Schilddrüse beteiligt, die Nebenniere, das vegetative Nervensystem. Dann natürlich, wenn wir jetzt organtechnisch gucken, ist die Muskulatur, Haut, Atmung, also alles, was in der Thermoregulation mitarbeitet. Und dann haben wir natürlich das, was wir dann außen sehen, was passiert, ist das Schwitzen, dass sich das Verhalten verändert, die Atemfrequenz, natürlich auch die Herzfrequenz, die Hautdurchblutung sieht man beim Pferd jetzt nicht so krass, aber wenn wir uns angucken, wir werden dann sehr rot im Gesicht, nicht wahr? Das heißt, das wäre jetzt was, wo man es auch sieht, dass sich einfach was im Körper verändert. Das heißt, wir haben einfach dann einige Vorgänge, die die Thermoregulation so steuern, dass am Ende die thermoneutrale Zone oder die Wohlfühlzone für dieses Pferd eingehalten werden kann.
Ja. Die thermoneutrale Zone ist ja die, wo das Pferd nicht besondere Energie aufwenden muss, um das dann aufrechtzuerhalten. Ne?
Genau, die liegt angegeben immer zwischen 5 und 25 Grad. Aber auch da, die thermoneutrale Zone ist jetzt nicht die Temperatur, die das Pferd halten möchte. Also das, was das Pferd halten möchte, ist ja seine Körperkerntemperatur. Und die liegt natürlich ein bisschen enger gefasst. Die liegt bei 37 bis 38 Grad. 2 ungefähr, das ist die Körperinnentemperatur, die möchte es halten und das schafft es in der thermoneutralen Zone zwischen 5 und 25 Grad in der Regel relativ ohne große Aufwenden. Es sei denn natürlich, wir haben andere Bedingungen, also wir müssen natürlich gucken, das Pferd Winterfeld, ist Schatten da, Wind, Luftfeuchtigkeit, Rasse und noch so ganz viele andere Punkte und auch nicht für jedes Pferd ist es die Wohlfühltemperatur von 5 bis 25 Grad, sondern auch da ist natürlich ein bisschen individuell, wie das Pferd aufgestellt ist, wann es sich am wohlsten fühlt.
Ja, Wenn wir jetzt von Hitze sprechen, also erstmal der Mensch, der reagiert ja auf Hitze ein bisschen anders als das Pferd. Und wenn uns richtig doll heiß ist, dann sind die Pferde vielleicht noch eher entspannt. Wann sprechen wir überhaupt von Hitze und welche Faktoren sind da wichtig zu berücksichtigen? Also das ist ja nicht nur die Sonneneinstrahlung.
Genau, also da liegen natürlich noch so ein paar mehr Faktoren, die wir mit angucken. Also wie gesagt, das Pferd selber sollten wir natürlich anschauen. Das heißt, wie viel Fell, nehmen wir es ganz einfach aus dem Winter heraus, wie viel Fell ist da? Dann auch, wie gut ist es trainiert? Trainierte Pferde haben eine höhere Hitzetoleranz. Das heißt, Hitze per se jetzt mit einer Temperatur zu besetzen, ist relativ schwierig. Und ja, wir hatten jetzt mal 40 Grad und das war natürlich für alle hier sehr außergewöhnlich, sage ich jetzt mal. Aber wenn wir jetzt nach Dubai oder so gucken, da ist das ja jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich, sondern da ist das ganz normal. Das heißt, neben der Temperatur, der Hitze alleine, schauen wir uns vor allen Dingen auch die Luftfeuchtigkeit an, weil die natürlich beeinflusst, inwieweit also die Wärme abgegeben werden kann. Das Pferd macht das ja über Schweiß zum Beispiel, eine der Möglichkeiten, Wärme abzugeben. Und wenn die Luft sehr voller Wasser ist, dann kann ich natürlich die Feuchtigkeit mit dem Schweiß, kann ich diese diesen Weg nicht gut nutzen. Das heißt, umso höher die Luftfeuchtigkeit ist, umso schwieriger funktioniert diese Wärmeabgabe. Das heißt, in Dubai mit sehr hohen Temperaturen, aber sehr niedriger Luftfeuchtigkeit, kommen die Pferde super mit zurecht. Dabei, wenn wir jetzt, das mal als Beispiel genommen, Costa Rica habe ich mal ausgerechnet, da haben wir dann hohe Temperaturen, aber auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Da wird es dann fürs Pferd quasi haarig und schwieriger, weil eben diese Funktion, die Wärme abzugeben, nicht mehr so gut funktioniert. Ja, und danach natürlich noch das Übergewicht ist ein Problem, das Alter des Pferdes, trägt es eine Decke, ja oder nein, Krankheiten allgemein. Dann natürlich Belüftung, also haben wir einen Zugluft, ein Windchen oder so. Ist Transport gerade da? Also Hitze, nur die Temperatur zu betrachten, ist tatsächlich ein bisschen zu eng gefasst, ja.
Ja, wie wir da im Umgang mit umgehen, da kommen wir dann auch noch gleich zu. Sag noch mal bitte was zu dem Schwitzvorgang bei den Pferden. Das ist ja bei denen, so wie bei uns auch, mit dem Wasser, was ausgeschwitzt wird, werden ja auch noch Mineralien verloren. Und wie machen die Pferde das und wie können wir die da unterstützen?
Also es gibt einen Schweißscore quasi, der geht von 0 bis 5, also von trocken bis tropfend. Und da kann man dann das einschätzen. Und wir nehmen jetzt mal den Score 1, dann ist das Pferd klebrig und bei 4 haben wir dieses Schaumige. Und es wird gesagt, dass wir beim Score von 1 einen Verlust von 1 bis 4 Liter Schweiß. Und ein Liter Schweiß hat natürlich, wie du sagst, Natrium, Chlorid, Kalium, Calcium und Magnesium in sich drin. Und wenn wir das dann hochrechnen, wird es ungefähr ab Score 3 empfohlen, das wieder zu ergänzen. Vielleicht so als Rechnung, wenn da 5 Liter verloren werden an Schweiß, dann sind das ungefähr 15 Gramm Natrium. Und dann müsste das Pferd, wenn wir Salz angucken, 10 Gramm Salz aufnehmen, um 4, 5 Gramm Natrium wieder zu bekommen. Das heißt, das macht summa summarum 30 Gramm Salz. Dann kommt meistens die Frage, ja, ich habe hier einen Salzleckstein. Ist jeder mal eingeladen, 30 Gramm Salz abzulecken? Das ist Irrsinn. Aber jetzt ist es natürlich so, dass das Pferd eine Heu frisst. Und wenn wir jetzt das Heu anschauen und wir haben 10 Kilo Heu, kann da 10 bis 50 Gramm Natriumchlorid drin sein. Das heißt, auch da ist es eher sehr selten der Fall, dass wir tatsächlich was ergänzen müssen. Es sei denn, wir machen jetzt intensiven Sport mit dem Pferd. Aber ich denke, die meisten, die das jetzt hier nicht beruflich machen, es gibt ja keinen Sinn darin, das Pferd hochintensiv zu arbeiten, bis es tropft zu solchen Temperaturen und Jahreszeiten. Von daher ist es in der Regel tatsächlich nicht wirklich nötig. Aber das sind so die Zahlen, die man im Hinterkopf haben kann.
Okay, also das mit dem 30 Gramm Salz ablecken, das habe ich auch noch nicht so. Das finde ich ein ganz gutes Bild. Aber wenn ich jetzt mir unsicher bin, dann nehme ich mir einfach eine Tüte Salz und gebe ihm ein paar Esslöffel. Oder wähle ich dann besser doch ein Produkt, Elektrolyte, die ich ja im Futterfach auch bekommen kann?
Nicht Jute.
Oh, jetzt bist du gerade weg.
Ach so.
Jetzt wieder da.
Wir sind da eher von der pragmatischen Seite. Du kannst einfach Kochsalz, nicht jodiert, nicht fluoriert, aus dem Supermarkt nehmen und ein Pinnchen übers Futter geben. Aber auch da würde ich natürlich grundsätzlich eher dazu raten, es einmal Ration zu berechnen, Heu anzugucken, ist das überhaupt nötig? Mehrere Esslöffel sind definitiv wahrscheinlich nicht unbedingt nötig. Aber das auch hier wieder je nach Bedarf und wie viel Leistung das Pferd bringt und wie viel Heu das Pferd in der Ration auch frisst und mitbringt. Wenn ich wirklich was ergänzen würde, regelmäßig würde ich es ausrechnen. Aber natürlich kann man auch auf die Produkte zurückgreifen, die es auf dem Markt gibt, dass man sagt, okay, wenn das Pferd jetzt einen Score von 4 im Schweiß hatte, dann ergänze ich einmal. Nie ins Trinkwasser geben. Also das Trinkwasser, was zur Verfügung steht, sollte nicht mit Elektrolyten versetzt werden, weil das Pferd manchmal aufgrund des Geschmacks oder Geruchs oder weil es irgendwie verändert ist, dann da nicht mehr dran geht. Deswegen wird davon massiv abgeraten. Wenn, dann sollte es immer separat dazu verabreicht werden, aber nicht in dem einzigen Trinkwasser, was eben zur Verfügung steht. Das wäre schon eine Option, aber es ist meiner Sicht nicht unbedingt nötig, unbedingt ein Kaufprodukt, was dafür aufgesetzt ist, zu nutzen.
Wir sind ja ein großer Freund davon, unsere Pferde mal anzugucken in einem so ganz normalen Zustand, wenn es keine extremen Situationen ist, also Hitze oder Belastung, und dann mal so ein paar Werte zu notieren und sich mal den Eindruck des Pferdes so einzuprägen. Wenn ich jetzt in dieser großen Hitze oder in dieser Extreme jetzt unterwegs bin, ab wann muss ich mir denn beim Verhalten des Pferdes Sorgen machen? Also welche Anzeichen gibt es, wo ich sage, jetzt muss ich mal gucken, also was verändern, Pferd in Schatten, Wasser geben, Elektrolyte oder Salz. Hast du da Anzeichen für uns?
Also es gibt natürlich, wenn die Pferde jetzt frei wählen können, dann verändert sich natürlich das Verhalten. Sie bewegen sich per se einfach weniger und sie suchen natürlich einen Schatten auf. Das sieht man bei Pferden, die zum Beispiel auf dem Stall mit Wiese haben. Da sieht man, dass sie sich aussuchen, wann sie wo quasi stehen. Das heißt, am Verhalten selber kann man schon auch Rückschlüsse darauf ziehen, ob dem Pferd jetzt warm ist oder nicht. Wenn wir auf messbare Werte gehen, dann haben wir natürlich den Klassiker. Wir reden über Temperatur, die Rektaltemperatur. Also einfach wieder messen. Wie sieht's aus? Gerade wenn das Pferd in Ruhe ist, haben wir schon gesagt, 37-38,2. Wenn wir jetzt eine Rektaltemperatur von über 40, 41 haben, dann ist Holland in Not quasi in Ruhe. Nach der Bewegung ist das nicht so merkwürdig. Also auch im Herbst, wenn du dein Pferd hochintensiv arbeitest und du wirst nach dem Reiten absteigen und Temperatur messen, dann hast du auch deine 41 Grad unter Umständen. Von daher, das macht dann nicht so viel Sinn. Dann musst du 2 Stunden warten, bis sich das wieder akklimatisiert hat sozusagen und dann kannst du Temperatur messen. Aber wenn wir jetzt in Ruhe den Verdacht haben, dann kann man natürlich die Rektaltemperatur messen. Das Gleiche, den Fliegendecken. Ist ja auch immer die Diskussion, eine drauf, keine drauf. Dass man da einfach sagt, okay, ich messe halt mal die Temperatur des Pferdes rektal, wie sieht's denn aus? Und dann habe ich einen sehr guten Anhaltspunkt. Und auch wenn wir dann in Temperaturen kommen, die gefährlich sind, wissen wir, dass wir auch direkt natürlich handeln müssen. Dann aber natürlich die Atemfrequenz, die geht auf jeden Fall hoch. Dann wieder die Herzfrequenz, die wird dann wahrscheinlich auch über 60 gehen, also wirklich schon in Bereichen, die eher auf Stress hinweisen. Das heißt, Hitze, Stress, also Hitze macht ja Stress. Das heißt, da läuft die Klimaanlage des Pferdes nicht mehr so gut. Das heißt, dann haben wir eben diese erhöhte Herzfrequenz von über 60, Atemfrequenz, wenn wir noch eine Zahl nennen wollen, 80. Geblähte Nüstern, starkes Schwitzen und die können einem auch sehr, sehr unruhig wirken. Ne? Das wäre aber dann schon, das wäre jetzt nicht der Sommertag, wo unsere Thermoregulation funktioniert, sondern Hitzestress ist dann schon einen Schritt drüber, wo es dem Pferd dann schon nicht mehr so gut damit geht.
Ja, also bei uns stehen die Pferde im Offenstall und wir können da Ähnliches wie bei den Hunden auch beobachten. Also manchmal stehen die echt in der prallen Sonne, wo du denkst, warum macht ihr das jetzt? Aber die haben die Möglichkeit, dann auch wieder in den Schatten zu gehen. Ne? Postbote kommt. Genau, die haben die Möglichkeit, wieder in den Schatten zu gehen und dann zeigen die so ein Verhalten. Ne? Also problematisch wird das bei den Pferden, die dann keine Wahl haben. Apropos keine Wahl. Lass uns mal über die Haltungsbedingungen sprechen. Ich finde immer diese Grafiken so alarmierend interessant, die eigentlich für Hunde und Kinder Besitzer, wollte ich jetzt schon sagen, also für Eltern gemacht sind, die so zeigen, wie schnell die Temperatur im Auto steigt, wenn Hund oder Kind da drin sitzen und die Fenster verschlossen sind oder auch nur leicht geöffnet. Und mir ist das aufgefallen, ich war neulich im Stall, wo die Pferde tagsüber in den Boxen eingestallt sind und nachts rauskommen. Und es war eine echt riesen Hitze in diesem Stalltrakt, weil der lag so, dass da auch nicht wirklich ein Lüftchen ging. Und da habe ich so an diese Grafik gedacht mit den Autos, dass keiner so richtig darauf geachtet hat, was in dem Stall passiert, so über den Tag hinweg. Ne? Also am Morgen ist es vielleicht noch kühl, aber dann, ich hatte das Gefühl, da waren locker 40 Grad in dem Stalltrakt. Also wie ist da deine Erfahrung? Wie können wir das besser beurteilen? Und was machen die Besitzer, wenn sie merken, dass der Stallbetreiber da vielleicht auch gar nicht so das Auge drauf hat?
Also natürlich, je nachdem, wie der Stall gebaut ist, wo er steht, bleibt da natürlich sozusagen die Hitze drin stehen. Deswegen wäre dann schon natürlich eine ständige Luftbewegung von Vorteil. Als ich in Amerika war, die haben ja auch Ventilatoren quasi in den Reitstellen, also in den Ställen, nicht in den Hallen, sondern wirklich in den Ställen. Oder auch diese Berieselung von oben, dass halt einfach frisches Wasser immer so im Nebel runterkommt. Ich glaube immer noch nicht, dass wir hier in Deutschland, auch wenn es natürlich für uns jetzt gerade viel wärmer ist als sonst, dieses Maß an Hitze erreicht, dass das wirklich vonnöten ist. Es gibt ja immer noch den Unterschied zwischen, es ist heiß und unangenehm und ich habe Hitzestress und ich bin in einem Hitzeschlag. Ich glaube, da wird halt häufig einfach alles in einen Pott geschmissen. Das ist ja wie die Diskussion, wie sollte ich mein Pferd abspritzen? Ja, das ist relevant, wenn dein Pferd einen Hitzeschlag hat, heißt nicht mehr schwitzt, ja, taumelt, kurz vorm Kollaps ist, Futter verweigert und dann eine Rektaltemperatur von über 41 hat, dann ist das ein lebensbedrohlicher Notfall. Und dann greifen natürlich sehr viele Dinge, die wichtig sind, die vorher aber eigentlich keine Relevanz haben. Wie bespritze ich jetzt mein Pferd am schlauesten ab, wenn ich an einem Sommertag mit 30 Grad finde, es ist dem Pferd ein bisschen warm. Also aus meiner Sicht kannst du machen, wie du willst. Interessiert keinen, weil dein Pferd ist meilenweit entfernt von einem Hitzschlag. Das Gleiche halt mit den Ställen. Natürlich, wenn ich Ställe habe, die keine Fenster aufweisen, und leider gibt es das ja immer noch, darüber die Heulagerung ist und die Türen gibt nur eine an der einen Seite, da steht natürlich die Hitze drin ohne Ende. Aber das Problem dieser Haltung sehe ich natürlich nicht nur im Sommer, sondern da würde ich halt mal grundsätzlich fragen, für mich wäre so eine Haltung halt inakzeptabel. Ich finde, die müssen grundsätzlich anders gestaltet werden, weil natürlich ein Pferd ein Klimawiderstandler ist, also sehr gut mit unterschiedlichen Temperaturen zurechtkommt, wenn es denn sich damit auseinandersetzen darf, sozusagen. Deswegen wäre das jetzt nicht eine Stallsituation, die mich jetzt nur im Sommer stören will, sondern immer. Und da würde ich grundsätzlich eine bessere Lösung finden. Aber natürlich, wenn mein Pferd jetzt in so einer Box steht und dann ist nur die Vordertür offen und da passiert nichts, dann muss ich natürlich zu irgendwas greifen. Am besten das Pferd wahrscheinlich dann raus mit Schattenplätzen, dass es dann ein bisschen Luftbewegung hat. Aber das wird schwierig, weil der Besitzer da wahrscheinlich nicht so viele Einflussmöglichkeiten hat. Dann sind wir wieder eher wahrscheinlich bei den Ventilatoren und bei der Beregnung von oben, um dem Pferd so ein bisschen Entlastung zu schaffen. Oder es dann eben aus dem Stall zu holen und zu kühlen mal. Aber nicht, weil es kurz vor Hitzschlag ist, sondern weil es halt unangenehm ist und es ein bisschen schwitzt. Dann kann man natürlich wieder die Temperatur messen und wenn es seine Kerntemperatur halten kann von 38,2 oder 37,0, ja, dann ist das nicht cool, weil warm, das ist wie wenn wir draußen sitzen, aber da reden wir halt nicht jetzt aus einem Tierärzte-Aspekt darüber, dass es gesundheitlich schädlich ist oder gefährlich, sondern dann würde ich halt die Haltung mal prinzipiell überfragen oder hinterfragen.
Okay, also halten wir fest, vielleicht kann diese Situation, wenn es wirklich heiß ist, wie ein Brennglas auf die Situation fungieren, ja, über die man da mal nachdenken kann. Also eine willkommene Extremsituation, die uns hingucken lässt. Und der Tipp mit dem Ventilator, den finde ich ganz gut, weil das ist, glaube ich, das, was auch am ehesten umzusetzen ist von einem Pferdebesitzer, ohne dass da im Stall große Umbaumaßnahmen gelegt werden. Aber das kostet auch nicht so viel, so ein Teil. Darüber kann man dann ja mal nachdenken. Jetzt hat das Pferd ja so einen Wasserbedarf zwischen 30 und 60 Liter am Tag. Das habe ich mal so gelernt. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Aber wie ist das bei der Hitze? Also muss ich da drauf reagieren? Muss ich mehr anbieten? Und wie ist es? Ich habe mal gehört, dass Pferde auch ab einem gewissen Punkt das Trinken einstellen, weil es gibt dann so einen biochemischen Prozess im Körper, der sagt, ich will nicht mehr Wasser aufnehmen.
Also vorne angefangen, per se, genau, steigt natürlich schon der Wasserbedarf, wenn es warm ist und sie mehr schwitzen. Aus meiner Sicht, tierärztlichen Sicht, sollte Wasser immer zur freien Verfügung stehen. Deswegen nein, du musst nicht mehr anbieten, weil du ja immer dem Pferd frei Zugang zu Wasser gibst, so, sondern wenn du das Gefühl hast, und das müssen wir gar nicht Gefühl nennen, sondern wenn du siehst, der Kot wird trocken, die Schleimhäute werden pappig, die Hautfalte bleibt stehen bei dem Dehydratationstest, ne, solche Faktoren, dass du wirklich faktisch siehst, okay, das Pferd hat weniger getrunken oder hat zu wenig Flüssigkeit in seinem Körper, nennen wir es mal so, dann würde ich mal die Selbsttränke überprüfen, ist die zu klein eingestellt, dass halt der Tränkefluss nicht gegeben ist. Selbst Tränken sind ja sowieso heikles Thema, weil per se nicht pferdegerecht, weil die ja eher aus dem stehenden Gewässer trinken. Und wir wissen aus Studien, dass sie immer aus Pötten mehr trinken als aus der Selbsttränke. Deswegen, wenn da dann der Bedarf besteht, kann man natürlich zusätzlich zur Selbsttränke einen Pott aufstellen. Auch da, finde ich, ist das immer sinnvoll, nicht nur bei hohen Temperaturen. Also es sollte einfach jederzeit rund um die Uhr frei verfügbar das Wasser darstellen, dass das Pferd eben dran kann. Wenn es in der Gruppenhaltung steht und es vielleicht nicht an die Wasserstelle kann oder wir eine räumliche Trennung haben und die Rangniederen dann auch noch verdrängt werden, dann macht es vielleicht Sinn, nochmal an einer anderen Stelle Wasser anzubieten, damit die Pferde das wahrnehmen. Ne? Dass, wenn die Weide sehr weit weg ist und sie zum Trinken bis in den Offenstall laufen und die Rangniederen das nicht tun, wenn sie Durst haben, weil sie nicht alleine laufen, dann sind das natürlich so Sachen, wo man sagt, okay, da haben wir so ein Systemproblem dann im Sommer, auch im Winter wahrscheinlich, aber dann sollte ich vielleicht nochmal eine zweite Wasserstelle eröffnen, damit auch die Rangniederen können oder diese räumliche Distanz überwunden wird und natürlich so stehen, dass es nicht total auch geheizt ist, das Wasser. Dann können wir noch über die Bottiche sprechen, in denen das Wasser dann drin ist, sozusagen. Aber per se sind das so Punkte in der Gruppenhaltung, auf die ein bisschen geguckt werden muss. Und wenn das Pferd in der Box steht, dann wäre es, wie die Selbsttränke eingestellt ist, damit es eben genügend Wasserfluss hat, um es zu bekommen.
Mein Pferd stand mal in einem Offenstall, wo tatsächlich auch eine Selbsttränke draußen installiert war. Also ist ja auch nichts Ungewöhnliches. Und bei uns war das so Kräheneinzugsgebiet. Und das wissen vielleicht auch nicht alle, die das noch nicht erlebt haben, aber die Krähen haben mit Vorliebe ihr Futter, was sie vom Komposthaufen aus der umliegenden Nachbarschaft geklaut haben, in diese Tränke, in dem verbleibenden Wasser eingetunkt und auch gerne schon mal liegen lassen. Also wir haben dann da Eierschalen gefunden, Vogelfüße, Käsereste und so weiter. Also da reicht wirklich eine Eierschale und die Pferde gehen da nicht mehr ran an die Tränke. Und dann mussten wir erstmal die Krähen bekämpfen, dass die da nicht immer rangehen. Oder, ne, wie du jetzt auch schon mehrfach gesagt hast, einfach alternative Wasserstellen schaffen. Da habe ich auch schon was erlebt. Wenn wir die Wasserstelle nämlich mit Insekten teilen, also mit Bienen oder Wespen, dass dann auch schon mal ein Pferd in die Nase gestochen wird und das ein Grund sein kann, warum die dann an diesen Bottich nicht mehr rangehen. Also ich ermutige euch alle, guckt mal die Situation an, in der eure Pferde das Wasser aufnehmen müssen und vielleicht kann man das dem Bottich dann woanders hinstellen oder da irgendwas anbringen. Also um die Krähen zu verjagen, haben wir dann CDs aufgehängt, das hat dann geglitzert und das hat dann ganz gut funktioniert. Meine zweite Frage war, was passiert im Pferdekörper, wenn es kippt und die wollen nicht mehr trinken?
Du meinst jetzt nach der Arbeit oder also per se, wenn sie verlieren, das hatten wir ja vorhin gesagt, ja nicht nur Flüssigkeit, sondern es gehen halt auch Natrium, Chlorid und Kalium verloren. Und das ist natürlich ein bisschen anders, als es quasi bei uns ist. Das heißt, wir haben Hyperton. Und dann kann es natürlich zu einem Negativkreislauf kommen, dass dann quasi durch den Verlust des Salzes das Durstgefühl nicht mehr so da ist. Das heißt, das Pferd erscheint nicht durstig, obwohl es eigentlich eine geringere Menge an Blutvolumen zirkulieren hat. Und das ist natürlich ein negativer, sich selbst befeuernder Kreislauf. Und da kann es dann halt zu diesem Problem kommen.
Okay, da hilft dann nur eine Infusion durch den Tierarzt.
Genau, also wenn wir wieder sind zwischen mir ist warm und Hitzestress und Hitzeschlag, Elektrolyte zuführen, tust du auch nicht, wenn der Pferd einen Hitzeschlag hat, weil da rufst du den Tierarzt und der hängt dein Pferd an eine Infusion, weil dann muss, nochmal, es ist ein lebensbedrohlicher Notfall und dann ist natürlich der Elektrolyteausgleich über die Vene vollziehen, damit das Pferd eine Überlebenschance hat und dann fängst du nicht an, eine Paste ins Maul zu geben. Also da muss, glaube ich, einfach differenzierter ein bisschen drüber gesprochen werden, wenn sich alle erhitzt darüber diskutieren zwischen ich möchte meinem Pferd nach einer kleinen Einheit eine Elektrolytepaste geben, weil ich den Score auf 4 eingeschätzt habe, aber da sind wir jetzt nicht in der Diskussion, ob das schädlich oder schlecht oder gut oder was weiß ich was ist, sondern wenn wir im Hitzeschlag sind, dann lässt du das und rufst den Tierarzt und er macht das dann über Infusionen und Medikamente.
Dann kommen wir doch mal zur Bewegung. Also in der Winterfolge haben wir schon darüber gesprochen, dass wir das Pferd natürlich, also entweder hat das Pferd ausreichend selber Bewegung, aber auch in den meisten Offenstallen ist das eher nicht der Fall und wir sind dafür verantwortlich, dass das Pferd auch nochmal zusätzlich bewegt wird. Gibt es ein Training, was besonders geeignet ist? Also klar, für die heißen Temperaturen, aber meine Frage an dich noch viel wichtiger, gibt es etwas, wo du sagst, davon würde ich unbedingt abraten? Oder unter welchen Umständen würde ich unbedingt davon abraten, das Pferd jetzt auch noch zusätzlich irgendwie zu belasten?
Also auch da gilt, glaube ich, so zwei Seiten, weil einmal reden wir über den Anfang des Sommers, so wie es vielleicht jetzt vor ein paar Wochen war, wo die Pferde noch nicht an Hitze gewöhnt sind. Und Akklimatisierung dauert halt so 14 Tage. Das heißt, in dieser Zeit auf gar keinen Fall natürlich in der Mittagshitze trainieren, weil die ganzen Systeme noch nicht rund laufen. Deswegen fährt man ja auch Pferde, wenn wir jetzt große Sportevents sind, in sehr heißen Regionen, die viel früher hin, damit die Pferde sich akklimatisieren können, um dann wieder normal in ihrem Trainingszustand zu laufen. Das heißt, da nochmal im Blick haben, dass am Anfang des Sommers wir da etwas vorsichtiger sind, was quasi das Training angeht. Das heißt, wir trainieren kürzer, wir machen weniger intensive Galopp- und Intervalltraining. Andersrum, wir machen also mehr Schritt- und vielleicht auch Trinkpausen, meinetwegen. Lockere Bewegungen, Bodenarbeit, spazieren gehen, auch einfach mal schneller absatteln und das Pferd dann führen. Das wäre so klassisch für den Anfang. Wenn dann die Pferde akklimatisiert sind und auch wir uns an den Sommer sozusagen gewöhnt haben, da brauche ich dann nicht mehr so streng drauf schauen. Wenn das Pferd gesund ist, nicht übergewichtig ist, ne, kein mega Fell mehr hat, da gibt es natürlich noch so ein paar einzelne Punkte. Aber das, was, wenn das Training komplett ausfallen sollte, und auch da hatten wir jetzt ein paar Tage, wo ja auch Turniere abgesagt worden sind, ist, wenn wir, wie gesagt, sehr hohe Temperaturen haben und hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn auf deinem Platz kein Baum steht, also eine direkte Sonneneinstrahlung ist, so ohne Schatten, nicht so ideal, gar kein Wind, also die Luftbewegung gleich null. Anfang des Sommers haben wir schon gesagt, ne, Pferd nicht akklimatisiert ist, übergewichtig, krank, alt, dichtes Fell. Das sind so Dinge, die wir uns anschauen. Dann sollte das Training definitiv ausfallen und kann dann in der Mitte des Sommers wieder mehr trainiert werden. Da braucht man nicht ganz so drauf achten.
Okay, ist ja vielleicht eine gute Nachricht für alle, die ein gut trainiertes Pferd haben und trotzdem bei Temperaturen um die 30 Grad noch was machen, dass die dann nicht gekreuzigt und gesteinigt werden von ihren Stallkollegen, weil ein weniger gut trainiertes Pferd kann schon bei 25 Grad ja wirklich auch große Probleme haben. Ne? Also der alte Spruch, es kommt immer darauf an. Was hältst du von Kühldecken und Kühlgamaschen? Bringt das was?
Nehmen wir erst die Kühlgamaschen. Die können natürlich sinnvoll sein, wenn dein Pferd was am Bein hat. So, ne, kühlen der Sehne bei Sehnenschaden. Kann man machen, natürlich. Ne? Kühlen ist da eine super Sache. Kühlgamaschen, um den Körper runterzukühlen wegen Hitzestress und Hitzeschlag, das halte ich für nicht wirklich sinnvoll und ich würde es auch lassen, weil, nochmal, Notfall, da muss Wasser aufs Pferd so viel und zwar die großen Körperregionen, weil ja die Hitze in den großen Muskelgruppen sich befindet und da müssen wir die ja abkühlen und was am Bein da ein bisschen anfängst, also das ist dann am Ziel vorbeigeschossen. Kühldecke sehe ich sehr kritisch, weil diese Kühlung hält halt nicht lange. Und danach dann mache ich genau das Gegenteil. Das heißt, das Pferd erhitzt eigentlich darunter mehr als das. Das heißt, ich müsste die ganze Zeit wechseln oder wenn Kühlakkus drinstecken, die dauernd austauschen. Wenn wir dann wieder so ein bisschen in Naturschutz gucken und Umweltschutz, ist das, ja, Wasser verbraucht, so wir frieren Wasser ein, um 3 Minuten aufs Pferd zu legen. Da darf sich jetzt jeder selber seine Meinung zu bilden. Deswegen finde ich sie nicht so praktikabel, diese Kühldecken, und bin eher der Wasserschlauch-Fan. Und die Kühlgamaschen für, wie gesagt, Indikationen für Dinge an einem einzelnen Bein, auf jeden Fall. Zum Abkühlen eines Gesamtorganismus kannst du dir das aus meiner Sicht sparen.
Okay, jetzt hast du gerade noch was Interessantes gesagt. Da habe ich neulich auch drüber nachgedacht. Wie viel Gutes tue ich dem Pferd, also nachhaltig Gutes, wenn ich sage, ich komme in den Stall und dann dusche ich den einmal ab und dann stelle ich den wieder dahin, wo er war. Also dann hat er eine kurzfristige Erleichterung. Führt es denn dazu, dass er erstmal dann wieder, also ich will nicht sagen überhitzt, aber der Körper erstmal wieder heißer wird? Tue ich dem Pferd wirklich so einen Gefallen mit so einer Spontandusche oder kann ich das auch dann lassen?
Also ich glaube, mal Schweiß loszuwerden und so, ich glaube, dafür ist es schon schön und angenehm fürs Pferd, weil natürlich, wenn das Pferd auch nicht voller Schweiß ist, fliegentechnisch es angenehmer wird. Von daher glaube ich schon, dass du deinem Pferd was Gutes damit tust, wenn es einmal abgespritzt wird. Ob das nötig ist, misste einmal Temperatur im Hintern und guckst, ob dein Pferd halt aus seiner Thermoregulationszone rausgeschlüpft ist.
Aber ansonsten,
also musst du das nicht machen. Also, aber ist wahrscheinlich auch sehr vermenschlich, dass wir glauben, dass es dem Pferd gut tut. Mhm. Gleichzeitig ist es ja schon, wir hatten ein Wasserloch bei uns im Paddock Trail. Die Pferde gehen da schon rein, wenn es warm wird. Ich bin mir nicht sicher, weil sie gerne Schlammschicht gegen die Fliegen hätten oder weil es wirklich das Wasser ist. Aber per se gibt es Pferde, die ja sehr gerne ins Wasser gehen und auch spielen und so. Aber ich glaube weder, dass du das Pferd, wenn du es einmal abwäschst und wieder rausstellst, überhitzt, noch dass du einen Schaden machst, noch dass du wirklich gesundheitlich einen riesen Mehrwert erschaffst. Von daher würde ich das einfach dem frei lassen, wie es dir behagt. Ich glaube, dass die Pferde das schon genießen, auch einfach sauber zu werden. Ich glaube nicht, dass es weder in die eine noch andere Richtung einen Vor- oder Nachteil bringt tatsächlich.
Okay, kann man festhalten, wenn die Pferde einfach nur so da stehen und nicht geschwitzt sind, dann brauchst du kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du heute nicht geduscht hast.
Oh. Nee, dann hast du ein gutes Gewissen, weil dann hast du Wasser gespart. Ne? Ja. Wasser, Mangelware, so. Also auch da, ne, muss ich die großen Körperregionen 10 Minuten absprühen mit dauerhafter Berieselung, wenn mein Pferd weder im Hitzestress noch im Hitzeschlag ist, sondern einfach nur ein bisschen warm ist. Weiß ich nicht, ob das sein muss. Wenn dein Pferd kurz vorm Hitzeschlag ist und lebensbedrohlich kurz wirklich sterben könnte, ja, natürlich schmieren wir dann da 30 Liter, so viel wie es geht, so oft wie möglich über 10, 15 Minuten drauf. Also dann ist die Frage ja nicht da. So, dann verbrauchen wir das Wasser aus einer Indikation heraus. Aber gegen einmal abduschen hätte ich jetzt kein Problem, aber stundenlang den Schlauch draufhalten, weil es ein bisschen wärmer ist, ist, glaube ich, ein bisschen over the top gerade.
Okay, und ich glaube, das ist auch vielen nicht bewusst, wie lange man tatsächlich in den Kühlungsprozess so dranbleiben muss, damit der Effekt sich einstellt. Ne? Also so 5 Minuten, 2,5 Minuten jede Seite, dann wie tief bin ich dann in die Strukturen überhaupt eingedrungen? Also ein richtig erhitzten Gluteus. Also wie lange dauert das, bis ich den runtergekühlt habe?
Würde man natürlich auch kontrollieren am Pferd, aber per se kann das schon 10, 15 Minuten, reden wir schon über so viel Wasser wie möglich über das Pferd zu schütten. Man sieht es ja manchmal auf den Vielseitigkeitsturnieren, dass sie dann mit den Eimern gehen, das hat vielleicht jeder schon mal so im Blick, ne? Und da wird ja andauernd, ich meine, so ein Eimer passen 10 Liter rein. Und wenn du die wirklich im Hitzeschlag hast, dann sind es schon 15 Minuten, die wir mal anbrauen können, wo das Wasser kontinuierlich über dieses Pferd läuft, dass quasi diese Kühlung vonstatten geht. Wie gesagt, ist abhängig, wie hoch ist die Temperatur des Pferdes, ist noch Luftbewegung und so weiter. Aber das ist jetzt nicht, ich halte einmal, wie du gerade gesagt hast, ich hole mein Pferd von der Wiese, rühre das einmal ab und stelle es wieder weg. Da hast du ja den Schlauch auf einer Muskelgruppe wahrscheinlich nicht mal 1 Minute gehabt. Mhm. Wahrscheinlich, naja, so drüber gehen, sagen wir 5 Sekunden gehen wir dem Gluteus. Das hat nichts mit Abkühlung zu tun von großen Muskelgruppen sozusagen. Deswegen, ich muss sagen, diese Diskussion, die auch jedes Jahr jetzt wieder auf Social Media laut werden, diese, die spritzt sich richtig ab und dann zerfleischen sich alle. Ich finde es so am Ziel vorbeigeschossen.
Ja, wenn man das einmal versteht, also was man tatsächlich tun muss, damit eine Kühlung einsetzt und dass nicht jedes Pferd einen Herzinfarkt kriegt, nur weil du an den Vorderhufen angefangen hast, ne? Das ist, ja, deswegen sind wir ja hier, um da ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten.
Ich finde es so spannend, dass sich über solche Dinge so auseinandergesetzt wird. Aber wie wir vorhin gesagt haben, dass das Pferd in einem Stall unter dem Fenster steht, darüber wird dann halt, das wird so hingenommen. Und ich denke mir so, das ist so an der falschen Stelle, diese Energie, die da verbraten wird, dass ich das selber, reg ich mich dann immer schon selber drüber auf, wenn das wiederkommt im Sommer.
Ja. Okay, bevor wir uns weiter aufregen, habe ich noch ein Thema zum Abschluss. Betrifft uns auch, ne? Wenn wir zu lange in der Sonne sind und nicht geschützt sind, kriegen wir Sonnenbrand. Und wir kennen ja alle die rosa Nasen von den Pferden. Die kriegen ja auch schon mal einen Sonnenbrand, ne? Wie ja, schnell geht das? Kommt drauf an.
Genau, also wenn du jetzt ein schwarzes Pferd hast, ne? So passiert das nicht. Kannst du total tiefenentspannt sein. Wenn du ein Pferd mit der großen Laterne hast, das sind so Pferde, die ich häufiger in meiner Praxis gesehen habe, die kriegen schon Sonnenbrand. Also wenn die den Tag über draußen stehen und dann, wie du schon sagst, dann gehen die Pferde gehen auch nicht unbedingt gerne in den Schatten, sondern die stehen ja dann auch wirklich in der Sonne, dann fangen die schon an, sich zu pellen. Also dann gibt's aber Sonnencreme, die man aufbewahren. Aber das sind wirklich die unpigmentierten rosa Hautstellen, die ein Problem bekommen. Jetzt die pigmentierten, das ist gar kein Problem. Also niemand muss anfangen, sein braunes Pferd oder sein, selbst nicht mal den Fuchs, der ja sonst immer so empfindlich ist, die brauchen das alle nicht. Aber diese großen Laternen, besonders unten am Maul, wo es so richtig rosa wird, das kriegt schon mal Sonnenbrand. Und dann kann so ein UV-Netz eine Möglichkeit sein. Aber es gibt ja inzwischen sogar Sonnencreme für Pferde. Und dann einfach morgens einmal einen Schwung drauf. Das reicht eigentlich, um das Pferd zu schützen. Wenn so eine Photosensibilität überwiegend auftritt, dann sollte der Tierarzt einmal hinzugeholt werden, weil es gibt quasi Stoffe, die übers Futter aufgenommen werden können, die dazu führen, dass wir Reaktionen in der Haut haben, wodurch diese Photosensibilität entsteht. Und dann ist das natürlich nicht ein normaler Sonnenbrand, sondern dann ist das wieder eigentlich ein gesundheitliches Problem und das müsste einmal überprüft werden. Aber sonst sind es wirklich nur die Nasen, die damit ein Problem haben.
Okay, meine Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 nehme ich nicht, sondern ich nehme eine für Pferde.
Also die Diskussion über welche Sonnencreme nehmen wir, auch bei Menschen, ist ja auch eine sehr große. Eine chemische, eine mineralische. Ich würde zu einer mineralischen greifen. Mhm. Wenn du diese hast, kannst du die auch für das Pferd nutzen. Hätte ich jetzt per se kein Problem mit. Also da passiert per se nichts, wenn du deinem Pferd einmal morgens auch deine mineralische Sonnencreme über der Nase schmierst.
Okay. Gut, liebe Veronika, jetzt haben wir uns wieder ein bisschen beruhigt.
Ja, so schlimm ist es nicht.
Na, natürlich nicht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du ein bisschen hier den Sommer eingeordnet hast für die Pferdebesitzer und wünsche gutes Durchkommen, durch die nächste Hitzeperiode und hoffentlich, dass wir alle ein bisschen entspannter sind und uns über die Haltung und Lebensbedingungen der Pferde an den Stellen Gedanken machen, wo es wirklich Sinn macht, ne?
Genau, also gerade wenn jetzt die Leute trainieren im Sommer oder ihre Pferde bewegen sollen, wie du schon gesagt hast. Die Werte, über die du gesprochen hast mit dem Messen, Puls, Atmung, Temperatur, die einfach im Blick behalten, vorm Training, im Training, nach dem Training, wie schnell regeneriert das Pferd. Wenn man das von seinem Pferd hat und die immer wieder regelmäßig überprüft, dann kommt auch so viel Ruhe rein und dann ist das auch alles meistens in der Regel überhaupt nicht nötig, sich da so krasse Gedanken zu machen. Das heißt, einmal Temperatur, immer in Kombination mit Luftfeuchtigkeit anschauen, damit ich eine Idee habe, lohnt sich, sich Sorgen zu machen oder eben nicht. Es gibt ja diese Hitzeformel, die man einfach nutzen kann. Und wie gesagt, die Abspritzdiskussion kann man sich in der Regel sparen, Elektrolyte meistens auch. Von daher, und dann vorbereiten, die Pferde gut trainieren, dann haben wir eine bessere Hitzetoleranz und dann den Sommer genießen mit dem Pferd.
Sehr schönes Schlusswort. Liebe Veronika, vielen Dank und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss.
Jo, tschüss.